Hallo,
hier sind Tanja
und Matze.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Crime Up Your Life.
Mord und Totschlag. Tanja, heute sind wir wieder für alle Hörerinnen und Hörer hörbar, sagen wir es mal so.
Ja.
Und vorab, bevor wir jetzt starten, muss ich jetzt nochmal ein Update geben. Und zwar, du erinnerst dich an den Fall Die Babyhand in Seoul?
Ja, natürlich, klar. Ja.
Und zwar, ich habe es immer gehofft, dass du diese Mail nicht gelesen hast, die uns eine Zuhörerin geschickt hat. Und zwar gab es da eine ganz große Wende in diesem Fall. Der Ehemann war nicht der Täter.
Aha, sondern?
Das war ein Nachbar.
Okay.
Und zwar der Nachbar, mit dem sie das Kind hat. Und der Ehemann, warum der Ehemann aus dem Fenster gesprungen ist, dem war das alles zu viel. Der ist total eingeengt worden, ja. Er wurde ja auch beschuldigt, diese Tat
begangen zu haben.
Genau, weil er ja auch auf dem Video, aber das ist gar nicht deswegen gewesen. Es wird vermutet, dass er sie nur, also seine Frau, nur verfolgt hat, um rauszufinden.
Aha, mit wem sie ihn betrügt.
Genau. Ist das nicht? Ja. Und das ist schon vor 2 Jahren übrigens aufgeklärt. Also dieser Nachbar, der hat sich selber gestellt bei der Polizei, weil er mit diesem Gewissen nicht mehr leben konnte.
Ach, das ist ja heftig.
Und das leitet mich auch eigentlich gleich in meinen jetzigen und heutigen Fall. Aha. Weil da war das ähnlich. Mhm. Meine Täterin, die wurde mehr oder weniger von einem Geist verfolgt im Schlaf, von dem toten Geist des Opfers. Und deswegen ist sie zur Polizei gegangen und hat das Verbrechen gestanden.
Das ist ja spannend. Da sind wir ja jetzt alle gespannt, was da für eine Geschichte hintersteht.
Ja, und zwar sagt dir der Fall Junko Furuta noch was. Den hast du nämlich mal erzählt.
Ja, klar.
Und zwar, das war die Folge 16 in der dritten Staffel.
Ja.
Und als ich auf diesen Fall jetzt gekommen bin, den ich jetzt erzähle, da habe ich mich noch gewundert, warum du nicht den Fall erzählt hast. Mhm. Aber vielleicht kanntest du den. Ich hoffe, dass du den noch nicht kennst.
Ja.
Sag mir mal doch einfach dein Lieblings-Comic-Figur, die du so hattest.
Comic?
Ja. Ach, Stofftier oder so. Du hattest so eine ganz bestimmte Figur, die du immer so toll fandst. Habe ich dir auch mal was mitgebracht?
Timon und Pumba.
Ich sag
Ach
jetzt
so, mal, Hello Kitty.
Genau. Und kennst du die Hello Kitty-Mörder? Oder den Hello Kitty Mord.
Ja.
Genau, und darum geht es in meinem Fall.
Jetzt bin ich mir unsicher, ob ich den nicht verwechsle.
1999 machte ein brutaler Mord in der ganzen Welt Schlagzeilen. Und weißt du auch warum? Weil der so gestört und brutal und grausam war und die Polizei das auch die ganze Zeit nicht geglaubt hat, dass das Ganze wahr ist. So schlimm. Mhm. Und zwar, am 17.03.1999 wurde die damals 23-jährige Fan Man Ye 4 Wochen lang in einem Apartment auf brutalster Art und Weise gequält, gefoltert, bis sie tot war. Und diese Geschichte wurde nur aufgeklärt aufgrund der Freundin von dem Haupttäter, die zu dem Zeitpunkt 13 oder 14 war. Das ist nicht ganz sicher, das wird immer unterschiedlich dargestellt. Der Täter, ein gewisser Shanman Lok, der war 34. Was ich jetzt schon so ein bisschen schräg und eklig finde, so ein 34-Jähriger mit einer 13-Jährigen,
ja,
ne, beziehungsweise 14-Jährige. Und zwar diese...
Wo hat das denn gespielt eigentlich, das Ganze?
In Hongkong.
Ah, in Hongkong, okay.
Hongkong-Banker kennst du auch noch, das war ja meine letzte Geschichte aus China. Und zwar, die 13-Jährige Afon ging dann zur Polizei, weil sie halt von diesem Geist heimgesucht wurde, was ich ja anfänglich erzählt hatte. Und die fühlte sich halt, die konnte nicht schlafen und hatte das immer vor Augen, diese getötete Frau. Mhm. Das spätere Opfer, Fan, wurde in unterschiedlichen Waisenhäusern groß und auch in Mädchenheimen. Also so wuchs sie auf, ohne viel Liebe, Aufmerksamkeit und Unterstützung, die man ja eigentlich beim als Heranwachsender benötigt. Und das ist dann eigentlich auch so ein typischer Weg, der ins Drogenmilieu führt, finde ich.
Ja, häufig oft, auf jeden Fall. Ne?
Oft, ja. Falsche Bekanntschaften. Mhm. Der Kontakt zu Drogen ließ sie auch schnell in so eine Welt abdriften, wo sie sich dann halt wohlfühlte. Und aufgrund dieser Drogensucht, die immer mehr bei ihr in Oberhand gewann, musste sie auch zusehen, den nötigen Stoff zu bekommen. Und dafür brauchte sie ja Geld. Und da ging sie schon als Teenager der Prostitution nach und arbeitete als Sexarbeiterin. Nebenbei hat sie auch noch getingelt so in Nachtclubs, als so Nachtclub-Hostess und auch hinter der Bar. Sie hat unterschiedliche Sachen gemacht. Und 1997 arbeitet sie in einer Bordellvilla Also es war so ein Einzelhaus, wo dann halt bestimmte Leute ein- und ausgingen, also schon die ein bisschen mehr Geld hatten, unter anderem auch Triadenmitglieder. Also es ist die chinesische
Mafia,
Mafia,
ne?
ne? Und dort lernte sie so einen Oberhaupt kennen, den Shanman Lok. Der kannte so das Nachtleben und er kannte auch die ganzen Leute wie seine Westentasche. Diese Triaden, die erkennst du auch oft, die haben so Tätowierungen, wie so ein T-Shirt, kennst du das? Die so ganz komplett tätowiert sind. Das sind meistens da, also in der früheren Zeit war es so auf alle Fälle. Aber es war auch so ein bisschen verpönt. Manchmal darfst du sogar, wenn du so eine Tätowierung hast, auch nicht mal ins Schwimmbad da
Oh,
gehen.
okay.
Gut, das mal nur am Rande. Bei einem der Treffen mit dem Oberhaupt, mit diesem Chan, ist sein Portemonnaie gestohlen worden mit 4.000 Hongkong-Dollar. Das ist so umgerechnet jetzt nach aktuellem Kurs 432,69 €. Aber ob es wirklich sie war, das sei mal dahingestellt. Jedenfalls war es für Fan der größte Albtraum, der jetzt begann. Weil er war der Meinung, dass sie ihm das Geld gestohlen hat. Und sie fand ihn ja natürlich auch sehr furchteinflößend, weil er halt ja der Mafia angehörte und hat ihr komplettes Geld der Sexarbeit ihm gegeben. Doch für Shan war das zu wenig. Er wollte jetzt auch noch Zinsen haben. Und zwar 10.000 Hongkong-Dollar, was so in etwa 1.100 € sind. Das hatte natürlich Fan nicht. Und damit hatte sie ihm mehr oder weniger am Hals, ne? Kann man so sagen. Und da ja so ein Mafia-Mitglied das nicht einfach so auf sich beruhen lassen kann, weil er sonst Ansehen verliert und sein Gesicht und halt nicht mehr für voll genommen wird, musste er handeln. Und daraufhin hat er so zwei weitere Mitglieder beauftragt, diese in sein Apartment zu entführen. Dabei war auch noch seine 13-jährige Freundin dabei. So, und jetzt kommen wir schon so ein bisschen zu Hello Kitty, weil dieses Apartment, wo sie hin verschleppen wollten, weil sie dort als Sexarbeiterin arbeiten sollte, war komplett mit Hello Kitty-Sachen eingerichtet.
Sein Apartment.
Sein Apartment,
Okay.
das musst du dir vorstellen. Du kamst da rein, also erstmal so ein langer Läufer mit diesem Hello Kitty, das ist ja diese Katzenkopf mit dieser Schleife. Dann waren da Haken an den Wänden mit Hello Kitty-Gesicht, eine riesengroße Figur, so eine Meerjungfrau-Figur als Hello Kitty. Dann waren da unterschiedliche Kochintensilien, also alles, was du dir vorstellen kannst, sogar eine Toilettenbürste mit einem Hello Kitty-Kopf drauf.
Und hatte er das für seine 13-jährige Freundin so eingerichtet oder für sich selbst?
Vermutlich als Apartment halt so für Sexarbeiten. Weil wir müssen uns vorstellen, das ist ja in den 90ern gewesen und da war ja Hello Kitty ja noch so ganz oben. Und vor allen Dingen in China,
Total der
das ist
Hype, ja.
total, wollte ich gerade sagen. So, und damit war das natürlich total durchgestylt. So, ja, muss man ja sich so vorstellen, so als für so ein kleines Mädchen, ne?
Genau.
So haben sie dann vielleicht so ein Schulmädchen, Sexarbeit, ne? So
Ja.
sollte es vielleicht dargestellt werden, das weiß man nicht. Jedenfalls war das total untypisch eingerichtet für so einen Mafia-Boss halt, ne? Da erwartet man alles andere, aber kein Hello Kitty,
Ja,
ne?
stimmt.
So, und nachdem sie die Fan da jetzt in dieses Apartment gebracht haben, hat der Shan seinen Plan geändert und hat sich gedacht, für diese Tat, die sollte natürlich über die Grenzen hinaus so bekannt sein, so ein Motto, mit mir macht man sowas nicht, ne? So mit dem Motto. Und jetzt kannst du dir mal vorstellen, diese Fan wurde einen Monat lang in diesem Apartment gehalten, muss man ja schon sagen. Ab diesem Zeitpunkt wurde sie auf brutalste Art und Weise Zielscheibe dieser Triadenmitgliedern und dieser Afong, ne, also der 13-jährigen
Ja.
Freundin. Angefangen hat es erstmal, ich sag mal so, in dem Vergleich, relativ harmlos. Er hat nur auf sie eingetreten, Dutzende von Malen, dieser Shan. Daraufhin hat seine Freundin sie dann geohrfeigt.
Also das heißt, sie hat einfach so mitgemacht.
Einfach so mitgemacht, ja. Weil für sie war das ja, ein 13-jähriges Mädchen, für sie war das so mehr oder weniger Spaß, was sie auch bei der Polizei so ausgesagt hat.
Ja, gut, aber
Ja.
das ist ja nun auch nicht die klassische Reaktion eines 13-jährigen Mädchens, ne?
Eigentlich nicht.
Ja.
Und die Quälereien, sagen wir mal so, die wollten sie natürlich auch noch mal ein bisschen ausprägen und ein bisschen brutaler machen, weil denen das jetzt schon ganz schnell zu langweilig wurde. Und zwar, dann haben sie Fan festgehalten, musst du dir vorstellen. Dann haben sie Strohhalme genommen, diese Strohhalme angezündet und diesen flüssiges Plastik haben sie auf ihre Fußsohlen tropfeln lassen, bis diese Fußsohlen Brandblasen hatten.
Auf so eine Idee muss man erstmal
Ja,
kommen, ne?
und wenn das noch nicht mal reicht, haben sie sogar noch ein Feuerzeug genommen und noch die Füße angebrannt.
Das ist so ekelhaft.
Und dabei haben sie ja festgehalten die ganze Zeit. Dann haben sie mit Möbelstücken misshandelt, also immer darauf eingeschlagen. Sie hatte natürlich extrem viele Wunden, so Platzwunden
Ja.
aufgerissen. Und dann musst du dir vorstellen, haben sie noch Chiliöl reingegossen, damit das noch richtig ätzend
Ja.
brennt und, ne, also und diese Steigerung. Und nicht, dass das schon gereicht hat, hat diese 13-jährige Freundin, musst du dir mal vorstellen, die hat auf einer Schüssel gekotet und das musste Fan dann essen, dabei lächeln.
Das ist so krank einfach.
Ja, das ist, deswegen ist dieser Fall auch für einen Richter, der das nachher auch ausgesagt hat, das komme ich nochmal zu, einer der schlimmsten Fälle, der
Ja,
jemals in
das denke
Hongkong
ich mir.
passiert ist, ne? Und eines Morgens lag Fan dann tot im Badezimmer, nachdem sie schon mehrere Tage im Badezimmer immer mal bewusstlos lag. Und diese Triadenmitglieder hatten nichts anderes zu tun, als nebenan mit der PlayStation Computerspiele zu spielen. Ist das nicht schrecklich?
Ja.
Und auch als sie tot war, haben sie die noch liegen gelassen. Aber nach kürzester Zeit haben sie sich überlegt, bevor so ein verräterischer Verwesungsgeruch entsteht, müssen wir handeln. Und da haben sie die Pfanne in die Badewanne getan, zersägt. Und in der Küche, da wo sie ihr normales Essen ja gekocht haben, haben sie dann noch die Einzelteile zerkocht. Du musst dir vorstellen, also die machen da ihre Suppe und nebenan daneben dann so ein Topf, wo der Fuß da noch rausguckt und kochend brödelt. Das haben sie halt nur gemacht, damit dieser Verwesungsgeruch nicht entsteht. Dann haben sie das in Abfalleimer getan und ganz normal mit dem Müll entsorgt. Man sagt auch, dass ein Teil auch Hunde bekommen haben. Das ist aber nicht
Ja.
bestätigt. Die Innereien, die hat die Polizei dann später auf einem Vordach gefunden, in einer Tüte.
Haben sie
So
einfach
Herz,
so
Lunge, ja, das haben sie
reingeschmissen.
einfach in eine Tüte und auf dem Vordach geworfen. Da kannst du mir vorstellen, wie egal denen das
Ja.
war, ne? Die 13-jährige Fong ist dann ja mit den Beamten in diese Wohnung gegangen, weil sie ja immer noch nicht diese ganze Tat geglaubt haben.
Das heißt, wahrscheinlich, wenn sie das nicht der Polizei erzählt hätte, wären die denen auch
Wäre es
wahrscheinlich
vielleicht
nicht.
gar nicht
Ja,
rausgekommen.
genau, denke ich auch.
Dann sind sie ja in diese Wohnung gegangen und da haben sie von der Fahne erstmal einen Zahn gefunden, der zuordnungbar war für diese Fahne. Und dann war ja diese riesengroße Hello Kitty
Meerjungfrau.
Meerjungfrau da, die haben sie auseinandergerissen. Weil Afong gesagt hat, schaut mal in diese Puppe rein, haben sie die ja aufgemacht und da war der Kopf von der Fan eingenäht drin. Dann wurden die ja alle festgenommen und diese Afong, weil sie ja so geständig war, hat Immunität genossen, also wurde nicht bestraft.
Gar nicht.
Nein, gar nicht. Sie hat ja im Verhältnis zu den anderen auch nicht so viel gemacht. Sie hatte
Ja.
natürlich diese Tätermitwisserschaften und sie hätte ja eigentlich auch viel früher schon zur Polizei gehen können,
Klar.
dann hätte man vielleicht das Leben noch retten
Ja.
können. Aber dennoch haben sie ihr die Immunität gewährt und sie wurde für die Sache nicht bestraft.
Sie war ja auch noch ein Kind, das muss man ja auch dazu
Ja, aber
sagen.
ich denke, sie ist mit diesem ganzen Vorfall sowieso genug bestraft,
Ja,
ne?
das
Davon mal
stimmt, ja.
abgesehen. Und nach einem 6-wöchigen Prozess wurden dann die drei Männer wegen Totschlags verurteilt. Und zwar, die Jury hat das so entschieden, dass die Überreste nicht ausgereicht haben, um zu zeigen, ob die Fan wirklich ermordet worden ist oder ob sie halt an einer Überdosis Drogen gestorben ist.
Okay, aber das verstehe ich nicht richtig, weil es ist ja ein Fakt, dass sie die gequält haben. Und ich denke mal, in Deutschland hätte man ja entschieden, dass man sagt, bei den Verletzungen, die man ihr zugefügt hat, hat man den Tod
Konnten sie
billigend
ja
in
nicht, weil sie
Kauf.
ja konnten sie ja nicht mehr. Sie war ja. Da waren ja nicht mehr, da war ja nichts mehr übrig von dir.
Okay, und die Zeugin hat dann nicht ausgereicht.
Anscheinend nicht.
Ja.
Somit wurden die dann zu 20 Jahren Haft verurteilt und dann nach 20 Jahren haben sie halt die Möglichkeit, das wäre halt letztes Jahr gewesen, aber
Ja.
bis jetzt gibt es noch nichts Neues, dass die dann auf Bewährung halt freikommen, ne?
Und das ist ja auch noch, ich sag mal, kein Alter, ne? Also der Haupttäter wäre dann ja 54.
Genau. Und ich kann mir nicht vorstellen, einmal Triade, immer Triade, ne? Also du wirst
Genau.
natürlich in dem Bereich weiterarbeiten.
Denke ich auch.
Das Wohnhaus, in dem das Verbrechen dann stattfand, das wurde im September 2012 abgerissen, weil da keiner mehr wohnen wollte. Und 2016 wurde da dann ein Hotel errichtet. Aber ob da nicht jetzt vielleicht auch der Geist weiterhin spukt, das weiß ich nicht. Darüber hinaus wurde aufgrund dieser Öffentlichkeitsarbeit rund um den Fall auch zwei Filme veröffentlicht, die sich auf diesen Fall beziehen, und zwar Human Pork Shop und There is a Secret in My Soup. Ist auch heftige Titel, oder?
Ja, wirklich.
Wurden 2001 veröffentlicht. Also ich habe hier jetzt nichts drüber gefunden, der wird vielleicht nur im
Ja.
asiatischen Raum sein, ne?
Ja.
Ja, Tanja, das war meine Geschichte für heute. Also da ist, ich würde sagen, das war noch eine Steigerung von der Junko Furuta, die ja auch
Auf
schon
jeden Fall,
wirklich sehr,
ja.
sehr schwer misshandelt wurde. Aber
Ja.
ich fand diese jetzt, diese Fan hat das noch schwerer erwischt.
Ja. Und mein Fall
Ja.
ist, würde ich sagen, mindestens genauso heftig.
Oh Gott.
Ja. Weil wir sprechen uns ja nicht ab und deshalb
Nein.
weiß man natürlich immer nicht, wo der Fokus drauf liegt. Ich werde es, glaube ich, nicht ganz so detailliert erklären, was da für Foltergeschichten passiert sind, aber genug, dass man sich's einigermaßen vorstellen kann. Ich finde, dass dieser ganze Fall, ich finde den ganz, ganz heftig. Und was ich dir im Vorfeld ja schon erzählt hatte, ist, dass ich über den Fall schon vor 10 Jahren oder so gestolpert bin.
Ja, und den nicht wiedergefunden
Ich
hast,
habe den
ne?
nie wiedergefunden und ich habe den immer mal wieder gesucht in der gesamten Zeit und jetzt habe ich ihn wiedergefunden und ja, ich finde ihn nach wie vor einfach total verstörend.
Gut, da sind wir Hörerinnen und Hörern und ich natürlich sehr gespannt.
Ja, erstmal fange ich damit an, dass es sich um einen Serienmörder handelt.
Du machst ja immer gerne
Ich mache
Serienmörder
sehr gerne
behandeln, ja.
Serienmörder und du kannst ja jetzt mal raten, für wie viele Morde dieser Serienmörder verurteilt wurde.
45.
Null.
Okay.
Man weiß im Grunde, dass er um die 60 Menschen getötet hat, aber man konnte nichts davon nachweisen.
Dann hat er das ja geschickt gemacht,
Ja,
scheinbar.
er wurde trotzdem verurteilt, da komme ich nachher zu, aber nichtsdestotrotz, er wurde nicht für die Morde verurteilt, die er höchstwahrscheinlich begangen hat. Ich starte mal quasi mittendrin.
Okay.
Und zwar musst du dir vorstellen, eine Frau, die sich mit ihrem Ehemann gestritten hat, totalen Ärger gehabt hat und sich gesagt hat, so, ich muss jetzt hier raus aus dem Haus, ich treffe mich jetzt mit einer Freundin. Ist also rausgegangen, hat ihre Freundin angerufen, hat gesagt, hey, hast du Zeit, wir müssen reden, ich habe Streit mit meinem Mann. Und ein paar Tage später liegt sie auf der Straße, überall am Körper Wunden und die Kehle durchgeschnitten. Und kann sich an fast nichts erinnern.
Sie überlebt?
Sie hat überlebt, sie wurde gerettet und kann sich an fast nichts erinnern. Bei ihr kommen immer so kurze Segmente, wo sie so denkt, sie wurde irgendwo gefoltert,
Ja.
ihr wurde ganz viel angetan. Der Körper zeigt das ja auch im Grunde. Aber weder die Polizei noch ihr Ehemann glauben ihr. Und das Einzige, was danach passiert ist, ist nicht, dass die Polizei jetzt so versucht hat, aufgrund ihrer spärlichen Informationen zu recherchieren oder vielleicht ihr Gedächtnis wiederherzustellen oder irgendwas. Der Ehemann hat sich scheiden lassen, weil er gesagt hat, sie lügt und sie war bei einem anderen Mann. Und dann ist ihr wohl irgendwas passiert, aber sie hat ihn betrogen und deshalb hat er sich von ihr scheiden lassen.
Gott.
Und diese Geschichte wird aber nachher noch ganz, ganz wichtig
Ja.
dafür, dass der Täter gefunden wurde. Oder
Aha.
beziehungsweise nicht gefunden wurde, sondern dass die Geschichte nochmal untermauert wurde. Und
Da baust du es ja jetzt ganz schön spannend in den
ja,
Spannungsbogen, sagen wir es mal
ja,
so.
und ich gehe
Ja.
noch einen Schritt weiter.
Okay.
Die nächste Szene ist nämlich folgendes. Stell dir vor, so ein Trailerpark, wie es den in Amerika so gibt, und ein Mann macht die Tür auf, weil jemand klopft und vor ihm steht, blutüberströmt, eine nackte Frau. Von oben bis unten verwundet, nur mit einem Sklavenband am Hals. Völlig panisch und sagt, sie ist gerade geflüchtet und sie braucht Hilfe.
Das ist wie so ein Film, den du hier
Es ist
erzählst.
ganz genau,
Wirklich, wie so ein
ja, wie ein
Horrorstreifen.
Horrorfilm. Das, wirklich, das kann man sich nicht ausdenken. Und was ihr passiert ist, das erzähle ich gleich.
Okay.
Ich komme mal zu dem Täter. Das ist David Parker Ray. Der wird genannt der Toybox-Killer. Denn das, wo diese Frau festgehalten wurde, hat er die Spielzeugkiste genannt.
Oh.
Er wurde 1939 in New Mexico geboren und ist bei seinem Großvater aufgewachsen. Man weiß gar nicht so viel über seine Kindheit. Auf jeden Fall war sein Vater alkoholabhängig und hat ihn nur manchmal besucht. Und sein Vater hatte ihm schon als Kind Gewaltpornos gezeigt und ja, also ihn, was diese Sexualität angeht, schon in diese Richtung geprägt. Und er war sehr, sehr schüchtern, wurde sehr viel gemobbt in der Schule und hat dann in seiner Teenagerzeit schon diese Fantasien entwickelt, dass er Frauen quälen und auch töten möchte. Insgesamt war er 4-mal verheiratet und auch 4-mal geschieden und hatte 2 Kinder. Und die eine Tochter heißt Jessie und die wird auch noch wichtig. Im Grunde weiß man von ihm gar nicht so viel, außer dass er höchstwahrscheinlich ab Mitte der 50er Jahre angefangen hat, Frauen zu entführen. Wie gesagt, Morde konnten ihm nicht nachgewiesen werden. Und zwar hat er das wohl auch mit seinen wechselnden Lebenspartnerinnen gemeinsam gemacht.
Ach, die haben da mitgemacht.
Die haben da mitgemacht, aber besonders eine ist dann in Erscheinung getreten. Das war die Cindy Handy, hieß die. Und mit ihr gemeinsam hat er halt einen Großteil vermutlich der Taten begangen. Sie hat auch tatsächlich am Ende einen Mord gestanden, aber von ihm weiß man es halt im Grunde nicht. Wobei er auch mal sowas gesagt hat wie, ich habe auf diese Art und Weise mindestens 40 Frauen getötet.
Da war ich mit meinen 45 ja gar nicht so schlecht.
Ja, genau. Es waren vermutlich 60, aber es gibt halt keine einzige Leiche. In jedem Fall hatte er, wie ich schon sagte, vermutlich Mitte der 50er Jahre angefangen. Und er hatte in seinem Trailer eine schalldichte Folterkammer gebaut. Also diese Toybox, die Spielzeugkiste, wie er sie genannt hat.
Ja, auf diesem Trailerplatz.
Genau.
Da. Ist ja, im Prinzip ist es so wie so ein Wohnwagenplatz, nur mit
mit ja, Festen, ja, ne, ja, die, genau, dann, die wohnen da ja dauerhaft. Das hat ungefähr 100.000 Dollar wohl gekostet. Ich habe keine Ahnung, wo er dieses Geld her hatte. Er hat auch gearbeitet, aber ist 100.000 Dollar ist ja schon viel Geld. In jedem Fall hat er das halt alles umgebaut dort. In der Mitte stand ein gynäkologischer Stuhl und drumherum war das wie in so einem, weißt du, wie in so einer Garage, wo an der Wand die ganzen Werkzeuge hängen. Peitschen, Ketten, Riemen, chirurgische Instrumente, Sägen, Bohrer, alles, was du dir vorstellen kannst. Und über dem Stuhl war alles verspiegelt, weil er wollte, dass die Frauen, während sie gequält werden, alles sehen können.
Oh Gott, ja.
Es ist so gewesen, an der Wand gab es auch Anleitungen dafür, wie man diese einzelnen Instrumente benutzen kann. Ich sag mal so als in Anführungsstrichen Inspiration, weil nicht nur er hat die Frauen gequält, er hat auch Freunde eingeladen und dann konntest du quasi, bist du da reingekommen, auf diesem Stuhl festgekettet lag eine Frau und dann hattest du an der Wand halt diese ganzen Instrumente und dann war da eine Anleitung, wie du was wo reinstecken kannst und wie du die Frau am besten damit quälen kannst, wenn du selber nicht drauf gekommen bist.
Wenn man sich da vorstellt, wie lange, also wenn er da 60 so vermutet sind, wie lange er das da machen konnte, ohne dass er auch irgendwie, meistens ist es ja so, dass der eine oder andere ja mal weich wird und dann zur Polizei geht und das ausplaudert. Ja, offensichtlich anscheinend ja in diesem Fall nicht.
Überhaupt nicht, genau. Und
Mensch, das kann schon krank sein, ne?
Ja. Er hat, also nicht nur Freunde haben die Frauen vergewaltigt, sondern er hat auch seine Hunde reingebracht, die dann auf diesem gynäkologischen Stuhl quasi die Frauen auch...
Gebissen?
Nee, nicht gebissen. Also da ging es schon in erster Linie um sexuelle Handlungen, die dann die Hunde an den Frauen vollzogen haben. Und sie haben meistens das so gemacht, dass sie eben auf zum Beispiel Parkplätzen oder so Frauen angesprochen haben, mal, also häufiger auch Sexarbeiterinnen. Und dann haben sie denen häufig natürlich auch die Frau oder die Tochter hat diese Leute angesprochen. Und dann haben sie denen Drogen gegeben, also die erstmal geschlagen, damit die bewusstlos waren und dann Drogen gegeben, die zu einer Amnesie geführt haben, in der Regel.
Oh Gott, und dann wachst du auf diesem Stuhl da auf, angebunden, ne?
Genau. Und wenn die dann die nicht getötet haben, sondern die wieder freigelassen haben, das haben sie auch manchmal gemacht, dann konnten die sich halt an nichts mehr erinnern. Das war wie so eine, die konnten nicht unterscheiden, war das ein Traum oder ist es wirklich passiert? Und dann haben sie häufig auch nur die Sexarbeiterin wieder freigelassen. Und wenn die dann bei der Polizei was erzählt haben, hat die Polizei denen nicht geglaubt. Und so haben sie das halt vorangetrieben. Und dann war es so, du musst dir das vorstellen, du bist auf dem Parkplatz, wirst erstmal geschlagen, wirst bewusstlos, wachst jetzt angekettet auf diesem Stuhl auf, nackt, siehst diese Instrumente an der Wand und dann ist nicht sofort jemand da gewesen. Die haben Tonband abgespielt. Und auf diesem Tonband wurde dann gesagt, du liegst jetzt hier, du denkst, du wirst vergewaltigt. Da können wir dir schon mal sagen, das stimmt. Aber das ist noch lange nicht das Schlimmste, was dir passieren wird.
Oh.
Aber du brauchst nicht traurig zu sein. Länger als 2 Monate werden wir dich bestimmt nicht interessant finden. Dann bist du hier eh wieder weg. Aber bis dahin, alles, was du dir vorstellst, wie schlimm das werden kann, es wird schlimmer. Du wirst durch die absolute Hölle gehen. Nur sowas. Und du darfst den Mann nur mit Meister ansprechen und die Frau nur mit, ja, Mistress auf Englisch, so. Und also Herrin oder irgendwie, ja, so in so eine, ja, Richtung. Und du darfst nur natürlich nur reden, wenn du gefragt wirst und so weiter und so fort. Dieses Tonband haben sie abgespielt und dann haben sie auch sowas gesagt wie, ich weiß nicht, wer du bist, weil dieses Tonband sprechen wir jetzt gerade ein, da ist es so ungefähr Anfang der 50er Jahre und das haben die halt auch noch in den 80ern abgespielt, ne?
Ja.
Weil sie das ja über Jahrzehnte gemacht haben.
Krass.
Und haben dann halt auch gesagt, brauchst nicht zu denken, dass wir wissen, wer du bist, interessiert uns auch nicht. Du bist ausschließlich hier, um unsere Sexsklavin zu sein. Und wir werden dich zu allem zwingen, was wir wollen. Nichts wird dir Spaß machen, alles wird dir wehtun. Also ganz schlimm, ja, schon diesen Horror gezeichnet. Und da musst du dir vorstellen, nicht nur die Lebensgefährtin hat ihm geholfen, auch seine Tochter. Und jetzt komme ich, wir erinnern uns, an die Frau, die mit der durchgeschnittenen Kehle auf der Straße gefunden wurde.
Mhm.
Das war die Freundin von seiner Tochter.
Oh Gott.
Das heißt, als die gesagt hat, ich habe Stress mit meinem Mann, kannst du mir helfen und können wir uns treffen, hat sie die angerufen, oh die Jessie.
Ja.
Und die hat gesagt, ja, gerne, kannst zu mir kommen. Und ist dann in diesen Trailer
in die
gekommen
gelaufen.
Und genau da reingekommen.
Oh Gott.
Ist das nicht derbe?
Das ist heftig, ja. Weiß man denn, warum einen eigentlich die Lebensgefährtin und die Tochter da mitgemacht haben?
Nein, über die Tochter habe ich auch tatsächlich online gar nichts gefunden.
Ja.
Ich glaube, die war ja noch jünger und wurde dann eben auch ein Stück weit geschützt. Die hat auch nur 9 Jahre bekommen, weil die, sage ich mal, nur wenig in Anführungsstrichen gefoltert hat und in erster Linie die Leute, also die Frauen
als Lockvogel,
genau, geholt hat. Die Komplizin hat 6, also die Cindy Handy.
Die Lebensgefährtin.
Genau, die hat 36 Jahre bekommen, weil die zugegeben hat, dass sie einen Mord begangen hat.
Ja.
In seinen Tagebüchern hat man Aufzeichnungen gefunden mit Hinweisen auf über 50 Morde, ich hatte ja schon gesagt.
Mhm.
Mindestens 40 hat er begangen und höchstwahrscheinlich um die 60 sogar.
Sagen wir mal zwischen 40 und 60.
Genau, aber es gibt eben keine Leichen. Und
was haben die denn mit den Leichen gemacht dann? Weißt du das?
Nein, und das hat auch die Lebensgefährtin nicht erzählt.
Okay.
Man weiß das tatsächlich nicht. Man hat aber ganz viele persönliche Gegenstände auch in dem Trailer gefunden. Und man hat dann versucht, über diese persönlichen Gegenstände natürlich auch nach und nach wieder Frauen zu finden. Und es haben sich auch...
Bestimmt so Portemonnaies und Ausweise und sowas, ne?
Naja, Ausweise nicht. Dann wäre es ja leicht, die zu finden. Aber... eben Ketten und solche Geschichten.
Ja, okay.
Und die Polizei hat das dann auch irgendwann veröffentlicht und es haben sich auch einige Frauen gemeldet, die einfach gesagt haben, ich dachte, ich habe das geträumt oder ich war mir nicht sicher, was mir passiert ist. Oder mir ist was passiert, aber ich habe gedacht, niemand glaubt mir.
Dann müssen die ja irgendwie so ein Medikament bekommen haben, was das wirklich alles auslöscht.
Ja, ganz genau. Und jetzt komme ich zu dieser Szene, die ich vorhin auch genannt hatte, mit der nackten Frau, die vor diesem anderen Trailer stand.
Mit dem Halsband.
Mhm. Und zwar war das so, sie war auf dem Parkplatz, sie war Sexarbeiterin und wurde angesprochen. Und der David hatte sich als Undercover-Polizist ausgegeben und hat gesagt, hier, ich habe sie erwischt, sie bieten Sexarbeit an, das ist verboten, hat ihr Handschellen angelegt und sie mitgenommen.
Krass. Und dann gehst du ja erstmal so mit, ne?
Oder genau.
du bist ja jetzt verhaftet worden.
Ja. Dann hat er sie aber schnell unter Drogen gesetzt und sie ist dann auf diesem Stuhl wach geworden.
Also das stelle ich mir ja am schlimmsten vor, wenn du so wach wirst und dann bist du angekettet irgendwo. Und dann guckst du links und rechts und siehst diese ganzen Folterinstrumente, so wie bei Hostel ja auch, ne?
Genau.
Oh, schlimm.
Ich habe ja gesagt, ich will da jetzt nicht ins Detail gehen, aber man kann sich wirklich, also die hatten auch Elektroschocks, die hatten alles da, ne? Also und
kannst wollte ich gerade fragen, so Korkenzieher und sowas bestimmt
auch. Alles, also und kannst dir auch vorstellen, auf so einem gynäkologischen Stuhl, wofür der gedacht ist, ne? Also die haben auf die schlimmste Art und Weise diese Frauen gefoltert.
Mhm.
Und an Tag 3 ist der Ray zur Arbeit gegangen. Und die Cindy hatte den Raum verlassen und die Schlüssel lagen relativ nah an diesem Stuhl.
Mhm.
Die Schlüssel von den Handschellen.
Mhm.
Und irgendwie hat die das geschafft, an diese Schlüssel ranzukommen.
Ja.
Und hat sich diese Handschellen, hat sich da freimachen können.
Mhm.
Und dann musst du dir vorstellen, die steht da nackt mit diesem Halsband, hat sich gerade befreit und in dem Moment kommt die Cindy wieder rein.
Oh.
Und dann haben die gekämpft, diese Cindy, sie ist die nicht losgeworden. Und dann hat das Opfer irgendwo hingegriffen und hat sich einen Eispickel genommen, der da lag, der normalerweise ja für ihre
richtig
Folter
so
gedacht
ja,
war.
Ja.
Und hat der Cindy diesen Eispickel in den Hals gestochen und ist dann rausgerannt. Und dann eben zu diesem anderen Typen.
Es ist wie ein Film, ne?
Es ist wirklich wie in einem Film.
Mhm.
Und hat sich dadurch eben retten können. Die Cindy hat überlebt. Da kann man ja eigentlich nur sagen, zum Glück. Weil dann konnte sie wenigstens bestraft werden. Hat eben diese 36 Jahre bekommen. Das war 2000.
Und vor allen Dingen konnte sie diesen ganzen Folterapparat stoppen, ne? Danach ist ja dann wohl nichts
weiter passiert. Genau, damit hat sie das gestoppt. Also 2002 wurden die dann verurteilt. Wie gesagt, die Tochter zu 9 Jahren, die Cindy zu 36. Und der David hat 224 Jahre bekommen, und zwar für die Folter.
Das konnten sie ihm nachweisen.
Das konnten sie ihm nachweisen, weil ja auch, also sie war ja Augenzeugin gewesen.
Ja.
Und die mit der Kehle, mit der durchgeschnittenen Kehle, die hatte sich dann, als das publik geworden ist, nochmal gemeldet und gesagt, naja, ich hatte das ja schon bei der Polizei genannt, mir hat ja niemand geglaubt.
Ja.
Jetzt vielleicht kann man ja nochmal auf meinen Fall gucken. Sie war also auch eine Zeugin und es gab noch eine dritte, die auch überlebt hatte und die sich dann auch gemeldet hat. Es haben sich dann noch ganz viele gemeldet, aber die drei haben quasi für diese 224 Jahre gereicht.
Ich hoffe ja, dass der Ehemann das gelesen hat, ne? Dass er sich wenigstens noch darüber ärgert, dass er sich getrennt hat von der Frau.
Ja, ich meine, aber es ist sowieso krass, dass der...
Aufgrund also, dessen ich mein, sich scheiden lässt gleich, ne?
Naja, vor allen Dingen, also ich meine, sie hatte ja trotzdem eine durchgeschnittene Kehle. Theoretisch, selbst wenn sie ihn betrogen hätte, aber gut... Auf das jeden Fall, jetzt kommen wir zu einem Punkt, der dich bestimmt ärgern wird, weil dir das ja immer auch wichtig ist, wenn die Menschen bestraft werden. Er ist tatsächlich 3 Jahre nach dem Urteil, ist der David an einem Herzinfarkt gestorben. Das heißt, der musste nur 3 Jahre seiner Strafe tatsächlich absitzen. Hm. Und die Frauen,
das war dann aber Gottes Strafe.
Ja.
Vielleicht.
Das stimmt, aber die Frauen, sage ich mal, die er da gequält hat, die haben ja, also die überlebt haben, die haben ja nicht nur das erlebt, sondern, also ich glaube, sich davon psychisch zu regenerieren, ist
das schaffst du meistens gar nicht mehr.
Also kann ich mir auch nicht vorstellen, also nach dieser Geschichte. Ja, also hatten wir heute 2 richtig, richtig brutale Geschichten.
Ja, ich hoffe, wir haben unsere Hörerinnen und Hörer heute nicht ganz verschreckt.
Ja.
Und ja, alle Hörerinnen und Hörer, die uns über Podimo nicht hören können, haben immer noch die Möglichkeit, uns, also beziehungsweise Podimo zu testen, dort auch noch andere spannende Geschichten zu hören und auch andere Podcasts aus anderen Genres. Und wir würden uns über unsere Podimo-Hörer freuen, wenn ihr oben links auch den Daumen anklickt, das ist für den gesamten Podcast, und in der Folge selbst nochmal den Daumen nach oben macht, wenn euch diese heutige Folge gepackt hat wie mich, sag ich mal so. Und dann freue ich mich und du sicherlich auch, Tanja,
ja,
wenn wir uns nächste Woche wieder bei Podimo wiederhören. Mhm.